Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, müssen wir ja sagen. Es werden immer mehr, die sich unsere Streams ansehen mit Bildern und allem drum und dran. Und das wird ja auch immer besser und wichtiger bei uns.
Na, sag's doch schon, das heißt Audiodat.
Ich wollte dir was überlassen, dass du was sagen kannst. Wir haben ja jetzt nichts mehr zum Streiten über die Folgen und sowas. Und da müssen wir doch was anderes suchen.
Wie viele ist das denn?
Das ist jetzt die 11.
Genau.
Sind wir einig?
Gut.
Ist doch Wahnsinn. Ja. Ja, wir haben heute einige sehr interessante Themen. Das erste Thema, Wolfgang, Web 2.0.
Bei dem keiner so ganz genau weiß, was es ist, aber jeder weiß, es ist da.
Ja, und dann habe ich mir aufgeschrieben, als nächstes Thema war Satelliten-TV nur noch gegen Bares. Das heißt also, es gibt da Bestrebungen ganz, ganz ernsthaft, dass wir tatsächlich bezahlen sollen für alles, was über Astra kommt. Und wie der Stand der Dinge ist und wie es da weitergeht, das wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten.
Ich hatte die Möglichkeit, in Cardiff in England den Entwicklungschef von Panasonic zu treffen. Ich habe ihn befragt zu der Zukunft der Laptops. Ist einiges Interessantes dabei herausgekommen.
Ja, und wie Clicktel mit meinen persönlichen Daten im Internet umgegangen ist, wie rücksichtslos und dass das eigentlich weder die Staatsanwaltschaft noch den Datenschutzbeauftragten interessiert hat, bisher zumindest, das will ich Ihnen auch mal erklären.
So, beginnen wir mit dem ersten Thema, mit Web 2.0. Am Telefon in Duisburg ist Uli Klinkhammer, er ist der Geschäftsführer von Content.de, ein Provider, es ist mein Provider, wo ich meine Webseite drauf laufen habe, und ist auch der Provider, wo cc2.de drauf läuft. Er hat uns in der Vergangenheit, als der Club beendet wurde, schon geholfen, indem er uns ein bisschen den Traffic abgenommen hat. Denn da sind ja unglaubliche Zahlen zusammengekommen, als wir eingestellt wurden. Da kamen ja Beschwerden. Und jetzt hat er uns auch geholfen. Und jetzt will er Ihnen wahrscheinlich mal helfen, indem wir über das Web 2.0 reden. Was ist Web 2.0, Herr Klinkhammer?
Ja, erstmal schönen guten Tag allerseits. Web 2.0, also es gibt da einen berühmten Medienphilosophen, der heißt Wilhelm Flusser. Der hat mal gesagt, wir steuern in zwei verschiedene Gesellschaften, entweder oder, und zwar in die, wo Werte und Informationen diskursiv verteilt werden oder entstehen, oder in die Gesellschaft, wo Werte und Informationen zentral gesteuert werden. So, was können wir uns darunter vorstellen? Da sollte man vielleicht etwas ausholen und sagen, wie war denn das Internet zu 80er und Beginn der 90er Jahre? Und dort existierte das Internet ja prinzipiell nur aus wissenschaftlichen Institutionen, Universitäten. Und da diente es nur der reinen Informationsverbreitung zwischen diesen Polen. Da sind also sozusagen diese Werte und Informationen diskursiv, also über eine Diskussion entstanden. Also gab es Foren etc., Diskussionsforen, wie wir sie heute auch noch haben. So, und was ist dann geschehen?
Das war aber damals sehr, sehr kompliziert, muss man dazu sagen. Das war kryptisch und das war Unix-basiert und das konnte wirklich nicht jeder.
Richtig. So, und dann ging es jetzt dorthin, dass also Ende der 90er wurden dann diese Foren etc. auch umgebaut, dass sie immer einfacher wurden. Aber Ende der 90er entstand dann kam ein Phänomen auf, und zwar die Wirtschaft strömte ins Internet und versuchte, ihre Produkte darüber zu vertreiben. Und das kann man vielleicht so ein bisschen so als zentrale Steuerung sehen. Nämlich, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, dann wird das zentral von den Konzernen auf den Markt geschmissen. Und da wird dann gesagt, das Produkt ist gut, mit Werbung wird es beworben. Und dann, also die Information kommt zentral aus dem Konzern heraus, es wird beworben. Und dann wird gesagt, kauf es bitte, lieber Konsument. Das hat also mit einer Diskussion oder mit einem diskursiven Wert, ob das Produkt gut ist oder schlecht, nichts mehr zu tun. So, und Web 2.0, um wieder darauf zurückzukommen, nach meiner Meinung ist es eine Situation, wo wir jetzt sagen, die Wirtschaft ist im Internet drin, wir haben also das Zentrale ist da und wir haben auch Medien, die großen Medienhäuser, die im Internet sind und ihre Informationen verbreiten, aber wir haben immer noch dieses alte Anfang der 90er, wo in Foren diskutiert wird, und dieses, was damals Bestandteil des Internets, also das, der hauptsächliche Bestandteil des Internets war, das kommt jetzt wieder auf. Das heißt, wir haben Tendenzen dazu, dass man über Blogs sich öffnet und sich publiziert und sagt, das bin ich. Dann können Leute darauf Einfluss nehmen und sagen, ich schreibe was in den Blog rein und sagen, ey, das, was du da machst, das finde ich ja ganz gut oder nicht so gut. Also es geht um den Austausch zwischen den Menschen, den Informationsaustausch, der nicht zentral gesteuert irgendwo wird, sondern zwischen den Menschen direkt passiert.
Ich habe auch ein bisschen darüber nachgelesen. Ich habe vor allen Dingen das gelesen, dass nach dem großen Crash internetgerecht etwas Neues passierte, dass neue Sachen ins Internet reinkamen. Man sagte auch, Google ist so etwas wie Web 2.0, weil Google findet eigentlich als Programm nicht mehr auf meinem Computer statt, sondern es ist irgendwo selbstständig und ich hole nur die Ergebnisse ab. Oder auch weitere Sachen, eBay ist so auch so was Ähnliches irgendwo, was zu Web 2.0 gehört.
Ja, also bei den Firmen kann man sagen, also das Web 2.0 ist einfach das Interaktive. So, und bei eBay ist ein schönes Beispiel, kann man sagen, die Bewertung bei eBay, das ist typisch Web 2.0. Dass ich sagen kann, ich habe ein Geschäft mit dieser Person gemacht, ein 1:1 Geschäft, und kann hinterher sagen, es war gut oder schlecht. Also ein Wert wird geschaffen, eine Position, ein Wert, eine zwischen den Menschen. Und es wird nicht zentral gesteuert über Werbung, wo gesagt wird, das Produkt ist gut, oder wenn ein Fernsehsender einen Spielfilm aussendet oder eine Show oder irgendwas, ein großer Fernsehsender, dann ist das zentral gesteuert. Es also entscheiden wenige Köpfe, was gemacht wird, oder es entscheiden viele Köpfe und es entstehen die Werte in der Gesellschaft selbst.
Herr Klinkhammer, bei eBay diese Geschichte, so ganz kann ich Ihnen da nicht folgen, denn alles, was ich da bisher gesehen habe, es gibt immer zwei negative Wertungen. Es gibt niemals eine. Wenn also die eine Seite einen anderen schlecht bewertet, bekommt er prompt eine schlechte Wertung zurück. Das, ja. Ob es nun wahr und richtig ist oder nicht, spielt aber gar keine große Rolle. Und irgendwann möglicherweise wird das im gegenseitigen Einvernehmen gelöscht.
Sehr interessanter Punkt. Haben Sie sehr, sehr, sehr schön herausgefunden. Es ist so, eine gewisse Moral spielt da eine Rolle. Wenn wir nicht ganz offen und ehrlich sind, uns gegenüber und auch den anderen, dann funktioniert das alles nicht. Also Moral kommt hier endlich wieder ins Spiel. Das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich verloren haben durch die Wirtschaft, durch unsere Geldgedanken. Moral ist wieder angesagt und das heißt, also bewerte jemanden schlecht, nur wenn es wirklich so ist. Höre auf zu lügen, sondern mache es wirklich so, wie es der Tatsache entspricht.
Eine sehr hehre Vorstellung. Bei den Blogs zum Beispiel, da gibt es auch eine ganze Menge Sachen, die mir ziemlich missfallen. Und zwar gibt es Aktionen von großen Firmen, von Unternehmen, von Werbefirmen, die Stimmung machen, die sich in dem Internet, Foren und in ihren Blogs so verhalten, als seien sie Privatpersonen, um aber gegen etwas oder für etwas Stimmung zu machen. Und das ist ja auch nicht kontrollierbar.
Ganz
ist das
genau,
nicht
das
eine
also,
Gefahr?
Das ist dieses Guerilla-Marketing, klar. Also das sind alles Gefahren, aber dieser Dinge müssen wir uns wirklich bewusst werden. Und ich finde, es ist auch eine schöne Sache, dass wir jetzt hier darüber reden, weil dadurch, dass wir darüber sprechen, wird es ja schon einigen Menschen bewusst, dass es so ist. Und das ist Aufklärung und da müssen wir wieder hin.
Bei den großen Medien, da haben wir die Landesmedienanstalt, die da ein bisschen ein Auge drauf wirft, ob da was Schlimmes gemacht wird. Müssen wir im Internet auch eine Internetmedienanstalt haben? Die guckt, der Blog, der ist also sehr, sehr tendenziös, der darf nicht mehr stattfinden?
Ich meine eher, die Menschen sollen diese Funktion wahrnehmen. Das heißt, sie sollten dann einfach den Blog ignorieren und nicht mehr reingehen. Und das ist dann sozusagen die Strafe oder die Sanktionierung dieses Missbrauchs.
Ja, nun als Provider spürt man ja so ein bisschen, was draußen los ist, ob das Internet boomt, ob das Internet zurückgeht. Haben Sie den Crash gespürt und spüren Sie jetzt eine neue Euphorie?
Sagen wir mal so, also ich bin, da mein Kerngeschäft Domain-Registrierung ist, schaue ich immer auf die Domain-Wachstumszahlen und die E-Domains wachsen nach wie vor. Wir haben vor kurzem die 10-Millionen-Grenze durchbrochen hier in Deutschland. Wir sind, also mit den E-Domains sind wir weltweit führend.
Also Education, ja?
.de, .de, also Deutschland. Ne?
Ach so.
Deutschland ist da führend. Also da nach wie vor sind die Wachstumszahlen sehr gut. Also ich denke mir, was die Domains angeht, konnte man auch keinen Crash wirklich erkennen. Der Crash, von dem man gesprochen hat, den gab es eigentlich nur in der Finanzwelt. Das heißt, es wurden keine Gelder mehr locker gemacht für weiteres Wachstum und die Firmen wurden anders bewertet. Das war eigentlich der eigentliche Crash. Einen richtigen Crash im Wachstum des Internets gab es eigentlich gar nicht.
Aber ich glaube, drüben in Kalifornien, wenn man da jetzt mit einer neuen Idee kommt, gibt es auch wieder Geld.
Richtig, also das muss man auch ganz klar sagen. Also jetzt diese Finanzwelt mal auch wieder betrachtet. Dieser Crash, der dort existierte, Anfang dieses neuen Jahrtausends, also 2000, 2001, der ist jetzt überwunden und es sind jetzt wieder Gelder da. Man kann jetzt mit einer neuen Idee wieder auf die Straße gehen und sagen, so, ich mache bei Web 2.0 mit und kann dann sozusagen bei den Schlipsträgern, bei den Finanzleuten wieder etwas Geld kassieren. Und genau ähnliche Situationen, so wie die damals 97, 98 nicht wussten, was Internet überhaupt ist, so wissen sie heute wahrscheinlich auch wieder nicht, was Web 2.0 ist.
Ja, ich hatte damals mal die Idee, als Geschäftsmodell Internet auf alle öffentlichen Toiletten zu bringen. Daraus ist nichts geworden. Ich glaube, dafür kriege ich ja heute noch kein Geld. Auf jeden Fall war das ein sehr interessantes Gespräch. Wir bedanken uns.
Gut, ich danke
auch. Alles
Gute
nach Duisburg.
Gut, danke.
Tschüss.
Tschüss.
In der letzten Zeit wurde ja viel darüber diskutiert, ob die Satelliten demnächst nur noch ihr Programm verschlüsselt ausstrahlen und dass wir zahlen müssen, wenn wir RTL schauen wollen oder wenn wir Sat.1 schauen wollen. Wie sieht denn das aus, Wolfgang?
Die Bestrebungen sind als ernsthaft zu betrachten. Grundsätzlich ist es ja so, dass durch die gesamte Wirtschaftssituation der Werbemarkt ziemlich zusammengebrochen ist in den letzten Jahren. Die Finanzierung der freien Sender, die ja nur über Werbung erfolgt, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen, hat also massive Einbrüche hinnehmen müssen. Und deswegen denkt man an neue Finanzierungsmöglichkeiten. SES, diese Astra-Satellitengesellschaft, bietet jetzt etwas an, und zwar eine Plattform, auf der jeder, der daran teilnehmen will, verschlüsselt seine Daten übertragen will. SES kassiert dafür 3,50 Euro pro Teilnehmer und perfiderweise pro Gerät. Also wenn du im Schlafzimmer eins hast, in der Küche eins hast und was weiß ich wo noch eins hast, muss man pro Gerät diese 3,50 Euro bezahlen.
Für den gesamten SES oder pro Sender, oder?
Nein, für das gesamte Programm, welches an der Verschlüsselung teilnimmt. Das entscheidet ja immer noch der Programmanbieter. Mhm. Das muss aber noch nicht alles sein. Der Programmanbieter kann auch sagen, meine Programme sind teurer, ich will zusätzlich noch etwas haben. Das käme dann noch obendrauf. So, und bisher lief diese Geschichte unter dem Namen Dolphin und im Rahmen der IFA wurde die digitale Plattform Entavio umgetauft.
Was heißt das? Entavio?
Ich weiß nicht, was das heißt. Irgendjemand hat sich das ausgedacht. Vielleicht steckt auch ein Sinn dahinter. Ich habe nur gelesen, es heißt Entavio. So, monatliche Gebühr hatten wir gesagt, das waren diese 3,50 Euro und fest daran teilnehmen will zuerst einmal die RTL-Gruppe, alles was zu RTL gehört und die MTV-Sender, die ganzen Musikkanäle, die da sind. So, und die zweite große deutsche Senderfamilie, ProSieben, Sat.1, Media AG und sowas, die hat sich noch nicht entschlossen. Die wissen noch nicht, ob sie daran teilnehmen werden. Genauso wie die Öffentlich-Rechtlichen. Da hat man wohl Gedanken in diese Richtung. Aber auf der anderen Seite ist es ja etwas problematisch, dass man mit einer Zwangsgebühr, die über die GEZ eingetrieben wird und die diese Sender finanziert, dann zusätzlich noch eine Gebühr hätte. Dann könnte man ja sagen, also entweder oder, was soll denn dieser ganze Quatsch? Gut, das ist im Moment die Situation. Ganz klar ist, ich muss mir neue Decoder kaufen, die eine Common-Schnittstelle haben, so eine Schnittstelle, dass ich eine Karte reinstecken kann, mit der ich mich quasi zu erkennen gebe, dass ich darf und damit das Gerät dann entschlüsseln darf. Das Gerät kostet etwa 100 Euro.
Und ist natürlich nicht mit Premiere eventuell kompatibel?
Das weiß man noch nicht so ganz genau. Man spricht darüber möglicherweise ja, weil die Schnittstelle selbst ist genormt und das könnte also sein. Nur wenn ich einen Decoder jetzt habe oder einen Empfänger, einen Receiver, der keine Schnittstelle hat, den kann ich auf jeden Fall nicht verwenden. Da muss ich für jedes Fernsehgerät einen neuen kaufen. Und man hat jetzt auch versuchsweise mal diese neuen Dienste da gestartet, zumindest für die Händler. Und zwar, man spricht jetzt von Mehrwertdiensten. Ich kann also über Bluetooth, diese neuen Boxen können das, von meinem Mobiltelefon aus, über GSM, natürlich alles wieder kostenpflichtig, Zusatzinformationen empfangen, die dann mit eingeblendet werden. Ich kann an Abstimmungen teilnehmen, dieser Rückkanal, den es schon seit 20 oder 30 Jahren im Kabel geben sollte. Und lauter diese Sachen, die sind aus der Versenkung geholt worden, die kein Mensch wollte bisher. Und man bietet das jetzt wieder als Mehrwertdienst an, vielleicht weil man daran noch mehr verdient.
Normalerweise macht man doch sowas mit einer Marktforschungsstudie. Hat man die gemacht? Also ich bin kein Kunde von diesem neuen System. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass viele andere auch sagen, dann lass ich es doch lieber sein, wenn das Geld kostet.
Man wird es sehen. Also überall auf der Welt oder in den meisten Teilen der Welt kostet Fernsehen Geld. Nur bei uns nicht. Das hat sich anders entwickelt über die GEZ. Dann kamen die freien Sender dazu und da hat man gedacht, na ja, da kostet es eben nichts, das geht über Werbung. Und jetzt kommen wir vielleicht in ein normales Verhältnis. Vielleicht wird diese Gebühreneintreibungszentrale auch irgendwann arbeitslos, weil das alles über dieses Modell laufen wird.
Na, wird aber noch lange dauern, glaube ich.
Wer interessiert ist, der kann auf Astra 19,2 Grad Ost auf der Frequenz 12,246 Gigahertz vertikal mit einer Simple-Rate von 27,5 M-Simple pro Sekunde, diese Bluecom-Demo-Kanal hören und sehen. Kann mal gucken, was da auf uns zukommt.
Kannst du dir vorstellen, dass ich auf einem Rolling Stones Konzert war?
Schwer.
Ich eigentlich auch.
Mit Ohrstöpseln, oder?
Mit Ohrstöpseln, haben wir Geschenk gekriegt dazu. Ich habe die Einladung eigentlich dann doch genossen nachher, dass ich selbst hätte keine 150 Pfund bezahlt, um die Rolling Stones zu sehen. Die 150 Pfund deuten auch darauf hin, wo ich war. Ich war in Cardiff und habe mir dort eine Produktion auch angesehen, die Laptops, die dort gebaut werden. Es ging sehr besinnlich eigentlich zu. Es war typisch Englisch, was ich dort gesehen habe. Und ich habe da auch einen Beitrag mitgebracht, wo ich die Frage stellen konnte an den Chefentwickler von Panasonic und Chefingenieur Europa. Wie sieht denn der Laptop der Zukunft aus?
Er wird sehr leicht sein. Er wird wireless integrated sein. Er wird Robustheitsmerkmale aufweisen müssen, weil eben heute immer noch 60% der Schäden über Disks und 40% vom Display herkommen. Und er wird ja sehr leistungsfähig sein.
Hier haben Sie uns einen Laptop gezeigt, einen neuen, der demnächst kommen wird. Der hat 1000 Candela, das Display. Das ist also ein äußerst helles Display. Wir müssen das ein bisschen einordnen. 1000 Candela, wenn ich so im Mediamarkt herumlaufe oder bei Saturn herumlaufe, dann kann ich wahrscheinlich Laptops kaufen, die so um die 200 haben oder 250, die etwas besseren.
Das ist richtig. Die Standard-Laptops liegen heute so bei 200, 300 Candela. Das reicht natürlich für den Betrieb außen in der hellen Sonne nicht aus. Deshalb haben wir einen Laptop entwickelt, der eben bis zu 1000 Candela hell sein kann. Candela alleine ist natürlich nicht ein Maßstab, weil die Helligkeit alleine sagt nichts aus. Es kommt natürlich auf die Kontrastfähigkeit an. Das heißt, unsere Laptops haben einen Kontrast, der bei ungefähr 1 zu 200, 1 zu 250 liegt.
Ich habe es gesehen. Ich hatte ihn draußen in der Sonne gesehen. Es ist tatsächlich so, dass man gut lesen kann dabei, was bei normalen Laptops manchmal nicht der Fall ist, vor allen Dingen in diesem Sommer hier. Zu einem guten Laptop gehört auch ein guter Akku. Da haben wir in der letzten Zeit ziemlich viel gehört, da mit Rückrufaktionen. Haben Sie Bedenken oder glauben Sie, dass Sie vielleicht auch Rückrufe müssen oder haben Sie andere Akkus eingebaut?
Wir bauen unsere eigenen Akkus ein. Manchester Batteries ist eine Tochterfirma von uns, die Laptops herstellt, die sehr viel Erfahrung mit Batterien hat. Die meisten Elektroautos zum Beispiel fahren mit Manchester Batterien. Wir haben unsere eigene Technologie, wir haben unsere eigene Forschung und wir beherrschen unsere Batterien. Wir haben diese Bedenken nicht. Wir haben keine Bedenken, dass unsere Batterien irgendwann zurückgerufen werden müssen. Man muss jedoch bedenken, dass Lithium-Ionen-Batterien aus der Bauart heraus natürlich nicht ganz ungefährlich sind. Wenn Lithium-Batterien beschädigt werden, dann können sie auch Feuer fangen.
Wir haben das ja schon im Handybereich erlebt, dass man da vielleicht bei eBay falsche Lithium-Ionen-Akkus gekauft hat und es knallte dann plötzlich im Handy. Das könnte dann auch eventuell im Laptop passieren?
Ja gut, Sie können bei eBay wahrscheinlich nicht Batterien für unsere Laptops kaufen. Die Batterien sind speziell konfiguriert und wir achten auch darauf, dass eben Originalbatterien eingesetzt werden, dass nur Originalbatterien eingesetzt werden können. Wir haben ein eigenes Power-Management für diese Batterien, die eben dann auch die Batterien überwachen, auch die Temperatur der Batterien überwacht und so weiter.
Was mir bei Ihnen gefällt, ist, dass Sie eine ganz eigene Philosophie haben. Dass Sie nicht sagen, die Festplatten sind billig irgendwo da zu kaufen, die kaufen wir jetzt, die bauen wir ein. Und dann das Display ist billig zu kaufen, das kaufen wir da ein, schrauben das Ganze zusammen und verkaufen dann das Produkt. Das machen ja einige so. Mhm. Sondern bei Ihnen ist die Philosophie, alles selbst machen. Kann man da überhaupt noch zu einem wirtschaftlichen Preis nachher verkaufen?
Ja, wenn man die totalen Kosten, Cost of Ownership rechnet, dann rechnet sich das Ganze wieder, weil unsere Fehlerrate extrem niedrig ist. Wenn Sie heute sehen, selbst gute Laptops haben noch eine Fehlerrate von ungefähr 20% im Jahr und unsere Laptops liegen bei einer Fehlerrate von 4%, sagen wir, meistens liegen sie drunter, dann rechnet sich das für einen Benutzer, dass der Laptop teurer ist. Weil es ist ja nicht nur die Anschaffungskosten, es ist ja auch die Ausfallzeit, die gerechnet werden muss, der ganze Ärger, denn wenn ein Laptop ausfällt. Insofern rechnet sich es für uns schon und für unsere Kunden vor allem, eben nicht die billigsten Komponenten zu wählen, sondern die besten Komponenten, die den Zweck erfüllen. Wir bauen ja auch Laptops nicht in Millionenstückzahlen, sondern wir bauen die gezielt für Projekte, für Großkunden, und stimmen dann eben auch die Konfiguration und die Produkte auf die Bedürfnisse des Kunden ab. Wenn ein Kunde kein Wireless LAN braucht, dann können wir das auch rausnehmen. Wenn ein Kunde eine 60 Gigabyte Platte braucht und keine 120, dann kriegt er eine 60 Gigabyte Platte. Von daher sind wir sehr flexibel. Und für uns hat sich diese Philosophie ausgezahlt, weil wir eben sehr wenig Reparaturkosten haben.
Für Sie als Entwicklungschef noch ein Stichwort zum Schluss. Das Stichwort heißt OLED. Displays, die auf der OLED-Basis, also auf der organischen LED-Technik basieren, da hört man viel von. Man hört auch, dass die OLEDs in den MP3-Players drin sind. Bei einem Fotoapparat gab es ein OLED-Display. Warum gibt es noch keine OLEDs bei Laptops? Oder kommen die?
Die werden sicher kommen. Das Problem bei OLEDs heutzutage ist die Haltbarkeit. OLEDs halten nicht sehr lange und der Austausch ist komplex. Abgesehen davon ist natürlich die Technologie noch nicht so erforscht. Also es gibt OLED-Displays, das weiß ich, das beobachten wir auch. Aber es gibt sie noch nicht in der Form, dass man sie jetzt in einem Rugged-Einsatz, in einem Laptop einbauen würde. Das Gleiche gilt für Brennstoffzellen. Matschusta hat selbst auch eine Brennstoffzelle entwickelt, wurde auch schon vorgestellt auf der Comnex. Aber der kommerzielle Einsatz, der wird sicher noch eine Weile auf sich warten lassen, weil eben im Hinblick auf Brandschutz und Sicherheit und Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit noch eine Menge Kriterien zu erfüllen sind. Und wir testen alle Komponenten sehr, sehr sorgfältig und sehr lange, bevor wir sie einbauen in den Rechner.
Naja, vielleicht in 5 Jahren haben wir ja diese OLEDs, die man auch wickeln kann, die man so auf eine Rolle wickeln kann und dann wie so ein Rollo ausziehen kann zum großen Display. Es sind ja noch viele Fantasien, die da erfüllt werden können.
Ich glaube schon, dass man sieht ja auch, wie die Laptop-Welt sich entwickelt. Ich glaube schon, dass wir uns wegbewegen von Standard-Laptops, von Standard-PCs Richtung Laptops, Richtung keyboardlose Rechner, dünnere Rechner, sehr spezialisierte Rechner. Und ich denke auch, dass gerade im kommerziellen Bereich der Ansatz sein wird, dass man an Thin Clients fährt, dass man eben nicht mehr alle Daten und alles auf einem Laptop mit sich rumschleppt, sondern dass man den Laptop mit einer schnellen Kommunikation, mit genügend Rechnerleistung und einer kleinen Speicherung, die vielleicht eine Solid-State-Platte ist, vor Ort hat und der Rest liegt auf großen Servern irgendwo gesichert in einem Rechenzentrum.
Vielen Dank für das Gespräch. Also ich habe das noch gut im Ohr, eben bei dem Interview, wo Dr. Fischer sagte, wir haben keine Bedenken, dass wir eine Rückrufaktion erfahren. Und kaum war ich zurück in Deutschland, ging es durch die Medien, Panasonic ist auch betroffen. Und zwar 6.000 Akkus werden zurückgerufen. Das ist immer eine teure Sache, aber lange nicht so teuer wie diese Sony-Aktion, wie den Sony-Akkus. Die kosten nämlich 200 Millionen Euro von Apple und von Dell, diese Computer. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen, ne?
Ich weiß es nicht. Also wenn man natürlich einen solchen Produktionsdruck hat und wenn man versucht, so günstig wie möglich diese Sachen herstellen zu lassen, ohne dass man genau da drauf guckt und es kommt dann, es sind ja Verunreinigungen gewesen, sind ja Metallverunreinigungen, die im Fertigungsprozess eingeflossen sind.
Nee, er sagte ja, dass sie die Akkus selbst herstellen. Matsushita oder Matsuta oder irgend sowas hat er.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es schien mir, als wenn der werte Herr den Mund ein bisschen vollgenommen hätte und die Realität sieht eben anders aus.
Okay, da müssen Sie jetzt mit zu Rande kommen mit der Rückrufaktion. Jetzt hast du ein Problem. Du hast sogar eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gemacht, weil du dich irgendwo betrogen fühlst.
Ich bin niemals im Telefonbuch eingetragen gewesen. Ich habe, nachdem Clicktel, und das ist ja diese Firma, die lange Zeit mit diesen Telefonbuch-CDs Geschäfte gemacht hat.
Und das dann, ja auch illegal war, auf dem Wege dahin?
Auf dem Wege dahin, ja. Und dann später auch diese Inverse-Suche angeboten hat, nur aus dem Ausland, weil das auch in Deutschland nicht erlaubt war. Erst als es dann in Deutschland offiziell war, ging das auch
waren
hier.
Waren die das auch, die Chinesen beauftragt haben, das Telefonbuch abzutippen?
Angeblich. Sie haben gesagt, sie hätten also in China deutsche Telefonbücher abtippen lassen. Und naja, gut, ja, das ist also nicht mein Thema. Ich habe also dann, nachdem diese Inverse-Suche auch bei der deutschen Anbietern möglich wurde, obwohl ich widersprochen hatte, schon bei meiner Antragstellung und so weiter, nochmal diese kostenpflichtige Telefonnummer angerufen und habe nochmal mich dort gemeldet, dass meine Rufnummern bitte da nicht erscheinen sollten. Durch Zufall bin ich darauf gekommen, dass Clicktel im Internet nun nicht nur ein Telefonbuch anbietet, wo ich drin stand, sondern auch eine Inverse-Suche, wo ich gefunden werden konnte. Ich habe mir gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich habe widersprochen. Daraufhin habe ich bei Clicktel angerufen und da hat man mir gesagt, also ich möge mich ja nicht so anstellen und das wäre ja alles nicht so. Und wenn ich da widersprochen hätte, dann wäre ich ja auch nicht da drin. Also irgendwas wird ja da nicht stimmen. Ich bin da massiv geworden, habe gesagt, geh das raus damit und zwar ziemlich plötzlich, wo man dann auch recht unfreundlich war. Ich habe das dann verfolgt. Also erstmal hat man gar nichts gemacht. Ein paar Tage später hat man dann meinen Namen gelöscht. Dann habe ich gesucht nach Rudolf und Max Sein. Und da habe ich dann ein Bildchen bekommen, da stand, dieser Eintrag wurde gelöscht. Also so nach dem Motto, natürlich hat er eine Telefonnummer. Und dazu eine Karte. Und in der Karte war ein roter Punkt genau da, wo ich wohne. So, mir hat das alles gereicht. Ich habe also den Datenschutzbeauftragten angeschrieben, habe dann nach 3 Wochen eine Antwort bekommen, dass man sich bedankt für das Schreiben. Und das wäre nun alles sehr schön. Aber ich möge doch nun meiner Eintragung widersprechen. Ich meine, dafür brauche ich keinen Herrn Schaar. Das habe ich selbst gewusst, das habe ich vorher schon gemacht. Offensichtlich kümmert man sich hier um andere Belange, obwohl diese Behörde meiner Meinung nach gute Arbeit macht. Aber so, ich habe die Staatsanwaltschaft in Koblenz angeschrieben, Strafantrag gestellt. Da habe ich bis heute auch noch nichts davon gehört. Ich habe mittlerweile herausbekommen, dass auch andere, die der Inverse-Suche widersprochen haben, dennoch in diesem Telefonbuch drinstehen und auch in GoYellow gefunden werden können. Offensichtlich ist hier in Deutschland eine Riesensauerei im Gange und der Bundesdatenschutzbeauftragte kümmert sich offensichtlich nicht darum. Ich werde mich nochmal darum bemühen, dass man nun endlich dafür sorgt, dass die Rechte der Bürger auf die informationelle Selbstbestimmung auch geachtet werden. Das gehört auch zu den Aufgaben eines Herrn Schaar.
Ja, also ich finde, das ist auch richtig so, dass das passiert, denn das sind ja Gesetze, die da gemacht worden sind. Man hat sich ja was überlegt dabei, warum man diese Gesetze macht. Und wenn diese Firma da einfach dran vorbeigeht, dann gehört sie eigentlich weg vom Fenster. Dann muss man das einfach verbieten und vielleicht passiert ja etwas. Jeder sollte darauf achten, der sich nicht hat freischalten lassen mit seiner Telefonnummer, dass er auch nicht in dem Verzeichnis drin ist. Ich habe mich auch nicht freischalten lassen.
Ich suche dich mal.
Ja, und damit kommen wir schon wieder zu unserer mittlerweile ziemlich beliebten Zuhörerecke und Zuschauerecke. Mal sehen, was auf der Box dieses Mal gewesen ist.
Hallo Leute, ey, euer Computerclub 2 ist einfach das Beste, was es gibt. Vielen, 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 vielen Dank. Tschüss.
Ja. Ein vielen gefehlt.
Ach Wolfgang, sei doch nicht so pingelig. Dankeschön für das Lob.
Ja. Hallo ihr zwei. Ich finde es schön, dass es den Computerclub wieder zu hören gibt. Und man hat sofort, wenn man die beiden Stimmen hört, die beiden Wölfe wieder geistlich vor dem Auge. Es ist Montagnachmittag und ich warte gespannt auf die nächste Ausgabe. Macht weiter so auf viele, 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 viele Sendungen. Viele Grüße sendet euch Ronald aus Leipzig.
Na klar, mal gut, doch mach mal weiter so. Schön, dass dir das gefällt und auch viele Grüße nach Leipzig zurück.
Hallo, ihr zwei Wolfgang, sie ist der Oliver aus Hückeswagen. Ihr wollt doch auch mal eine negative Sache über eure Sendung haben. Gut, jetzt bekommt ihr eine mal von mir. Soweit ist die Sendung wunderbar, nur viel zu kurz. Die müsste ein bisschen länger werden. Ansonsten weiter so. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Tschüss.
Das sind wir aber ganz schön sauer über diese negative Kritik.
Ja, hier ist Stefan aus Wolfsburg und ich wollte einfach mal sagen, dass ich eure Sendung echt super finde. Und ich bin schon gespannt, wie das mit dem Videodat 2 wird. Tschüss.
Videodat 2? Daraus ist ja nun Audiodat geworden.
Mhm, genau.
Okay, aber man passt auf.
Man passt auf, ganz genau. Ja, Wolfgang, jetzt haben wir schon wieder eine hinter uns gebracht. Es geht schnell, es macht viel, viel, viel Spaß. Und es kommt ja auch draußen an, so wie wir hören.
Ja, und dann, was bleibt uns? Ein BÜB natürlich, ein Bit überbehalten und die beiden Daumen nach oben.
Und das machen wir wirklich, also nicht nur gesagt.
Das war Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.
Computerclub 2 wurde Ihnen präsentiert vom Heinz-Nixdorf-Museumsforum. erleben Sie vom 25. Oktober bis 1. Mai faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper und die moderne Heilkunst. Die Sonderausstellung Computer und Medizin in Paderborn zeigt Ihnen den Einsatz modernster Computertechnologie in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Über 100 Hightech-Exponate auf 1000 Quadratmetern. Mehr im Internet www.computer-medizin.de.